Der Coffee and Chaindrinks Podcast, Rückblick der Maxis Bike Transalp 2024, geht in die fünfte Runde, Etappe 5. Und bevor wir in die Interviews einsteigen, es gibt Neuigkeiten am Transalp-Horizont für 2025, die dunkle Wolken sind aufgezogen. Es wurde vor kurzem kommuniziert in den sozialen Netzwerken. Es war schon im Vorfeld zu erahnen, denn die Homepage ist nicht aktualisiert worden, wie es bei der Schwesterveranstaltung der Tour Transalp bereits kurz nach dem Rennen gewesen ist. Naja, und so ein bisschen hat man auch die ein oder andere Stimme schon während der diesjährigen Transalp gehört. Es scheint so, dass es 2025 keine Bike Transalp geben wird. Gründe sind mannigfaltig. Darüber lässt sich dann auch letzten Endes nur spekulieren, ob es wirklich so ist. Vielleicht haben auch monetäre Interessen einfach eine Rolle gespielt. Fakt ist, das Starterfeld in 2024 war kleiner, viel kleiner, als wir es gewohnt waren. Und ja, letzten Endes müssen wahrscheinlich auch wirtschaftliche Interessen gewahrt werden, sodass so ein Verlag dann auch mit einer schwarzen Null eventuell hinterher rausgeht, mindestens. Ich weiß es nicht, es ist Spekulation. Eine Träne habe ich im Knopfloch, obwohl, ihr habt es ja schon gehört, die meisten von uns haben jetzt nach der dritten oder vierten oder auch fünften oder noch mehr Transalp vorgehabt, nächstes Jahr eine Pause einzulegen. Wir wussten bis dahin nicht, als wir die Interviews geführt haben, dass es möglicherweise gar keine Transalp geben wird. Jetzt ist es aber mehr oder weniger amtlich. Ja, dennoch habe ich noch zwei Interviewpartner zum Gespräch gebeten und wir steigen ein mit dem Gordon, der dieses Jahr im Coffee and Chainrings Dress für uns mit uns an den Start gegangen ist. Im letzten Jahr war er auch am Start, dann noch als Gast oder als Freund von Coffee and Chainrings. Und wie es ihm ergangen ist, das wird er uns jetzt mal selbst schildern. Hi Gordon.
Hi T-Racer.
Schön, dass du Zeit gefunden hast, dass wir beide uns nochmal über die Transalp unterhalten können. Die ist ja jetzt schon 4 Wochen her. Die Erinnerung hat sich gesetzt und es sind vielleicht tatsächlich dann auch nur noch die wirklichen Größen, die großen Erinnerungen, die herausragenden Ereignisse noch präsent. Und darüber würde ich mich ganz gerne mit dir mal unterhalten, wie du die Transalp für dich so auch erlebt hast.
Ja, gerne.
Denn wir haben uns, das muss man ja ganz ehrlich sagen, während der einzelnen Etappen, wenn überhaupt, kurz am Start gesehen und dann erst wieder am Ziel. Also wir sind komplett unabhängig voneinander unterwegs gewesen und hatten wenig miteinander zu tun.
Stimmt, also ich glaube zwischendurch mal auf einer Etappe sind wir ein kurzes Stück zusammengefahren. Ich kann aber nicht mal mehr rekapitulieren, welche das war.
Stimmt, das war auf diesem Straßenpass. Ganz,
genau.
Das muss zweite, glaube ich, gewesen sein.
Ja, irgendwie so.
Stimmt, siehst du, genau. Okay, aber das war nicht deine erste, das war deine wievielte Transalp hast du jetzt mitgemacht?
Erst die zweite, also ich bin ja letztes Jahr quasi in das Metier-Etappenrennen eingestiegen, also letztes Jahr die erste Transalp, dies Jahr die zweite und da ja die Strecke zumindest zu Teilen ja ähnlich war, wusste man zumindest dieses Jahr so ein bisschen mehr, was einen erwartet, sagen wir es mal so.
Genau, und letztes Jahr warst du noch als Freund von Coffee and Chainrings dabei und dieses Jahr bist du dann quasi als Teammitglied, als Vereinsmitglied auch im Trikot gestartet. Hat sich da was für dich verändert so mit dem Trikot, sage ich jetzt mal, was du getragen hast?
Also natürlich hat sich erstmal, ich sage jetzt mal so, das ganze Zusammensein noch intensiviert. Also ich meine, ihr habt mich ja letztes Jahr schon super aufgenommen. Ich war ja oft abends mit dabei, wenn man irgendwo essen gegangen ist oder im Hotel war. Aber natürlich, wenn man die ganze Zeit mit in der Truppe dabei ist, ist es einfach nochmal ein anderes Feeling. Jetzt mit dem neuen Trikot erkennen einen natürlich auch die ganzen Supporter, die wir dabei hatten, einfacher und wird nicht erst erkannt, wenn man schon an denen vorbeigefahren ist. Also das hat sich natürlich verändert und das, was sicherlich am schönsten war, einfach nochmal den Team Spirit noch intensiver kennenzulernen und genießen zu dürfen, ne?
Ja, und man wird auch von außen erkannt. Ist dir das auch so gegangen?
Ja, das stimmt. Ja. Auch als, ich sage immer, Newbie im Team ist mir das auch zwischendurch passiert, dass man angesprochen wurde, Mensch, ich höre euren Podcast und zwischendurch hattest du ja mal von jemandem erzählt, den du getroffen hattest abends. Und am nächsten oder übernächsten Tag habe ich mich dann mit der gleichen Person unterhalten. Das war dann schon irgendwie witzig, wenn man die Geschichte schon von dem so halb kannte und dann nochmal auf die Person dann selber getroffen ist. Also ja, das war wirklich auch nochmal ein anderes Erlebnis einfach, ne?
Ja, also dieses Gefühl, erkannt zu werden. Und man tritt ja so ein Stück weit aus der Anonymität der bunten Trikots heraus, weil man einfach eine Zugehörigkeit hat. Und ja, durch Social Media und Podcast wird man dann auch angesprochen tatsächlich. Und das wollen wir ja auch. Und das gefällt uns ja auch gut. Deswegen,
Ja, macht ja auch Spaß dann,
genau.
sich
Aber
auszutauschen, ne?
es kann, für den einen oder anderen kann es ja auch eine Bürde sein, erkannt zu werden, weil nicht jeder ist ja kommunikativ oder möchte auch gesehen werden und man muss ja auch das Ganze mit Würde tragen, weil es fällt ja dann auch alles irgendwo ein Stück weit wieder zurück, wenn es vielleicht nicht so gut gelaufen ist, ne?
Ja, das stimmt. Aber das, also hat mich jetzt nicht in dem Sinne belastet oder so. Es
Das
hat
ist
einfach
gut.
Spaß gemacht, ne? Du kommst ins Ziel, es warten bekannte Gesichter auf einen, auch aus vielleicht dem einen oder anderen Team wird nochmal zugejubelt oder eingeklatscht oder so. Das ist, macht einfach Spaß und ist so für mich dieses, ja, am Start stehen, beim Etappenstart, aber auch dieses ins Ziel kommen. Und gemeinsam da noch ein bisschen zu verweilen, das macht irgendwie auch diesen Spirit von der Transalp aus. Was wir hatten jetzt am Wochenende unsere Vereinsmeisterschaft, wo man einfach so irgendwie noch ein ganz anderes Feeling hat, ne?
Genau. Letztes Jahr gestartet und dieses Jahr wieder. Mit der Erfahrung vom letzten Jahr. Mit welchen Erwartungen bist du in die Transalp gegangen dieses Jahr?
Ja, also zum einen wusste ich jetzt natürlich, okay, das ist für mich selber machbar, da 7 Tage, beziehungsweise letztes Jahr war es ja, im Grunde waren es ja nur sechs Etappen und eine Überführungsetappe. Aber ich war mir vorher relativ sicher, dass das für mich machbar ist und hatte einfach die Ambition, ja, noch ein bisschen mit der Erfahrung vom Vorjahr, wie man sich das Ganze einteilt, einfach noch ein bisschen mehr Gas zu geben. Witzigerweise ja, hatte ich so im Vorfeld das Gefühl, dass also in 2023 im Frühjahr hatte ich noch einmal Corona, dass das dies Jahr ohne Corona einfach ein bisschen runtergelaufen ist. Dafür hatte ich dann wiederum ja so ein bisschen Probleme mit Allergie. Mit Gräserallergie und so weiter, sodass ich eigentlich trotzdem das Gefühl hatte, ich bin gut vorbereitet oder vielleicht auch besser vorbereitet als letztes Jahr. Witzigerweise haben dann die ersten beiden Etappen haben ja sich für mich viel schwieriger angefühlt als letztes Jahr. Und ja, unterm Strich hat es bei mir ja einfach gut gelaufen. Also ich habe mich von der Platzierung verbessert. Ich glaube auch, wenn man mal so versucht, das die beiden Jahre zu vergleichen und mal einen Durchschnitt ja, in kmh auszurechnen, dass ich mich da auch verbessert habe. Von daher war so meine Idee einfach, Top 20 Platz zu erreichen und das habe ich geschafft und damit bin, also in meiner Altersklasse und da bin ich ja ganz happy mit, dass das alles wieder auch dieses Jahr so gut geklappt hat.
Also durchaus mit sportlichen Zielen an die Startlinie jeweils gegangen, ne? Aber so wie ich dich kenne, mit mit Bedacht und mit Auge, ne? Nicht gnadenlos, sondern ist auch noch Platz gewesen für ganz viel anderes.
Nee, genau. Also letztendlich, ja, ich sag jetzt mal, natürlich macht's Spaß zu racen und auf der einen oder anderen Etappe hatte man dann mal so einen, ich sag jetzt mal, Sparringspartner, mit dem man sich gegenseitig gepusht hat oder so. Das hat einfach Bock gemacht. Aber für mich ist halt auch dieses Miteinander, was ich eben schon mal gesagt habe, auch wichtig. Das macht einfach Spaß. Und was so die Vorbereitung angeht, ist es ja bei uns so, dass das letztendlich ja ein Hobby oder vielleicht auch eine große Leidenschaft, zumindest bei mir ist. Aber man natürlich, also ich bin selbstständig und dann hat man immer so dieses, ich sag jetzt mal Dreieck, selbstständig, Job, Freunde, Familie und den Radsport, den man dann irgendwie in Einklang bringen möchte. Und das ist sicherlich so im Vorfeld auch eine Herausforderung gewesen einfach, ne?
Damit hast du jetzt mit dem Statement und auch mit dem davor Allergie oder letztes Jahr Corona hast du schon quasi die nächste Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, beantwortet, nämlich welche Hürden oder Schwierigkeiten im Vorfeld zu bewältigen waren. Gab es noch was, was dich in der Vorbereitung dieses Jahr in irgendeiner Form ja beeinträchtigt hat oder ja beeinträchtigt kann man sagen?
Ansonsten eigentlich nicht. Also es sind einfach das Thema bei mir, möglichst ja zeitoptimiert das Training unterzubringen. Ich trainiere nach wie vor, also letztes Jahr und auch dieses Jahr habe ich jemanden, der mir die Trainingspläne schreibt. Und das funktioniert bei mir sehr gut, das motiviert mich auch. Und so hast du dann oder habe ich dann einfach einen Plan, okay, was liegt diese Woche an? Jobmäßig, was ist in der Familie oder im Freundeskreis irgendwie los und wie kriegen wir dann sozusagen das Training noch mit eingebunden? Und das hat jetzt dieses Jahr auch wieder gut funktioniert und abgesehen von dem Allergiethema, was ich so im Mai 4 Wochen lang intensiver mit mir rumgeschleppt habe, hat alles andere eigentlich toi 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 sehr gut funktioniert, muss ich so sagen. Ne? Also da bin ich echt happy mit.
Gut. Springen wir mal direkt weiter in die Strecke, gehen direkt rein in die Transalp. Wie hat dir die Strecke gefallen? Es war viel ähnlich zum letzten Jahr, aber doch auch viel Neues. Wie war das für dich?
Ja, da haben wir uns ja schon, ich glaube, während der Transalp oder am Ende der Transalp drüber unterhalten. Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, war ja, ich würde jetzt mal so aus Erinnerung sagen, 3 Etappen waren fast gleich, vielleicht 4 ähnlich insgesamt. Das fand ich auf der einen Seite ein bisschen schade, weil ich gerne einfach, ich hatte ja von den Erzählungen von Reini zum Beispiel gehört, dass es halt ja noch eine andere Route gibt, also es gibt ja eine Ost- und eine Westroute. Und da hätte ich einfach gerne die andere Route mal kennengelernt. Auf der anderen Seite, muss ich aber auch sagen, gab es ja Etappen, die diesmal ähnlich waren, die man dann nochmal vielleicht ein Stück weit auch mehr genießen konnte. Ja, auch die Etappe 4 und 5 war ja relativ ähnlich, vom Reschensee über Bormio nach Malé, wenn ich das recht im Kopf habe jetzt. Ja, das ist einfach landschaftlich einfach der Oberhammer gewesen, ne? Fand ich. Also die Berge, zwischendurch diese wunderschönen Seen in diesen wahnsinnigen Farben. Also ja, auf der einen Seite, wie gesagt, so ein bisschen Wehmutstropfen, dass die Strecke teilweise ähnlich war. Auf der anderen Seite einfach nochmal die Möglichkeit, die Stellen, die einfach letztes Jahr schon mega waren, nochmal etwas mehr zu genießen.
Genau, und wenn wir schon bei den Trails gerade sind, dann müssen wir natürlich den Trail nochmal besprechen, der für viel Diskussionsstoff vorher gesorgt hat, aber auch danach. Du weißt, welchen ich meine, ich muss ihn gar nicht ansprechen. Für die Zuhörer, es ist der Trail vom Gavia-Pass runter. Ich glaube, der hat gar keinen besonderen Namen. Der geht halt vom Gavia-Pass runter und ist als der schwierigste der Transalp eingestuft worden. Ja, dein Statement dazu. Erstmal, bist du ihnen gefahren? Wie viel? Und wie stehst du zu dieser Art der Abfahrt?
Bin am Anfang erst ein bisschen gefahren. Also am Anfang war der ja auch noch fahrbar. Und dann bin ich habe es auch anschließend nach der Etappe in dem GPS-File nochmal nachgeschaut. Also ich bin ungefähr anschließend 50 Minuten bergab gelaufen, habe mir noch beim Radschieben eine Blase gelaufen. Sowas habe ich beim Mountainbike auch noch nie erlebt. Mir persönlich hat das der Part der Strecke keinen Spaß gemacht. Und da war ich vielleicht auch ein bisschen vorsichtig, dass ich nachher alles geschoben habe. Für mich war es einfach so, ich habe es ja eben schon erwähnt, ich bin selbstständig. Und da dann ein mega Risiko einzugehen und zu stürzen, das war es mir in dem Moment einfach nicht wert. Ich habe viele gesehen, die gefahren sind. Ich hatte aber auch um mich herum auch einige, die so wie ich fast alles geschoben haben. Und man hat ja auf Instagram abends noch sehen können, ein kurzes Video von Mike Kluge, den ich, ohne ihn persönlich zu kennen, vermutlich als einen sehr guten Abfahrer einschätze. Auch der hat sich ja als er auf dem langsameren Fahrer aufgefahren ist, ist er gestürzt, hat sich eine Speiche irgendwie rausgerissen oder so. Also der Trail war sicherlich nicht ohne. Ich hätte, wenn ich es wählen hätte können, hätte ich mir eine andere Abfahrt gewünscht.
Ja, und dann haben wir natürlich keine Alternativen. Es wäre nur die Passstraße gewesen und ja, das ist dann ja eigentlich keine Frage. Letztes Jahr sind wir sie ja außerhalb der Konkurrenz runtergefahren, wir kennen sie also. Ja. Aber das ist halt keine Mountainbike-Strecke. Ne? Also ja, wenn über den Gavia, geil, Landschaft, du hast es eben schon gesagt, super Highlights, Aussichten, Erlebnis, 2600 Meter hoch, also höchster Punkt überhaupt der Transalp in diesem Jahr, Weltklasse-Strecke, aber ja, dann fährt man halt durchs Gelände runter, ne? Dann gehört es einfach letzten Endes wahrscheinlich dazu. Aber es wurde stark diskutiert, deswegen greifen wir das Thema hier auch nochmal kurz auf. Und du hast es auch schon, andere persönliche Highlights, ja, hast du schon so ein paar rausgestellt, schöne Aussichten, schöne Trails, obwohl es ähnlich war im Vergleich zum letzten Jahr. Man kann es aber durchaus auch ein zweites Mal fahren, so habe ich es persönlich, muss ich sagen, empfunden.
Ja, ich meine, es waren ja auch Streckenabschnitte anders, ne? Mhm. Wie gesagt, also du hast einfach auch ja Stellen, wo du gesagt hast, Mensch, das war letztes Jahr schon, da bist du vielleicht an der Stelle auch mal wie im Film fokussiert durchgefahren und wenn du so weißt, was auf dich an dem Tag zukommt, ist man da oder bin ich da vielleicht dann auch entspannter. Ansonsten Highlight, wo wir jetzt eben beim Gavia waren, nach dem Gavia-Pass gab es dann ja noch einen zweiten Berg zu erklimmen. Das war für mich ein Highlight anschließend, denn den Trail, der ja so sich am Berg, am Hang entlang schlingelte oder führte, das hat einen nachher auch ein Stück weit dann schon wieder den schwer fahrbaren Trail vom Gavia-Pass, zumindest bei mir, vergessen lassen. Ansonsten.
Absolut.
Ja. Also das war einfach geil. Da musste man sicherlich aufpassen, dass da in die Landschaft schauen. Bei dem schmalen Weg, der da einfach am Hang entlang führte, war auch keine gute Idee. Im Rennen hältst du natürlich dann auch nicht an, aber ich habe dann zwischendurch doch an der einen oder anderen Stelle mal versucht, einen Blick zu erhaschen. Und das ist einfach für uns, die aus dem, ich sag jetzt mal, niedrigen Mittelgebirge kommen, ist das natürlich einfach ein Wahnsinnserlebnis, da über die ausgeschilderten Strecken zu fahren und sich ja ein Stück weit wie ein, ein Stück weit wie ein Profi zu fühlen, ne?
Ganz genau. Also das war schon großartig. Aber man hört so zwischen den Zeilen raus, also deine Erwartungen, einmal auf sportlicher Ebene, aber auch auf sozialer Ebene oder auch auf landschaftlicher Ebene, die sind also ganz klar erfüllt worden. Und was bleibt dir
abseits dieser Erlebnisse, was bleibt dir besonders in Erinnerung bei der Transalp 2024?
Also so als, ich sage jetzt mal Highlights, neben jetzt wahnsinnigen Landschaften und das, was wir jetzt eben schon alles besprochen haben, ist einfach ich hatte ja mit ein paar Mixteams die Gelegenheit, dass wir uns gegenseitig auf ein paar Etappen gepusht haben und dann auch zwischendurch uns gebettelt haben, gemeinsam gefahren sind, Windschatten gefahren sind und da man so ein, auch mit, ich sag jetzt mal, fremden Teams in Anführungszeichen, einfach so ein, trotzdem einfach ein geiles Erlebnis hatte. Das hat für mich einfach mega viel Spaß gemacht. Ich fand wieder dieser Moment, das war letztes Jahr ähnlich, wenn du auf der letzten Etappe da irgendwann, ich sag jetzt mal aus dem Wald, aus dem letzten Trail rausgespült wirst und du siehst das erste Mal den Gardasee. Also das ist einfach Gänsehaut-Moment, da hast du auch vielleicht mal ein bisschen die ein oder andere Träne in den Augen. Das ist einfach mega emotional. Und dann die letzten Kilometer da Richtung, jetzt dieses Jahr Richtung Arco zu fahren und da im Ziel anzukommen, das ist einfach ja ein mega Gefühl. Es muss man einfach erlebt haben, ansonsten kann man das, glaube ich, schwer nachempfinden. Und das, wie ich ja immer finde, Kuriose ist ja, es ist, die Transalp ist ein, also aus meiner Sicht, ein mega hartes Rennen. Du hast ja Anstiege, die manchmal 2 Stunden oder vielleicht auch länger dauern, also du fährst 2 Stunden lang nur bergauf, was dann vielleicht auch nicht immer nur Spaß macht. Aber in dem Moment, wo du gefühlt da am Gardasee ankommst und den das erste Mal siehst, ist das alles vergessen. Und spätestens nach der Party, nach der letzten Etappe, ja, fährst du mit Wehmut nach Hause und hast eigentlich schon wieder Bock, dich wieder anzumelden.
Das wird die letzte Frage jetzt sein. Wirst du wieder teilnehmen? Ganz kurz beantwortet, bitte.
Also, ich hoffe ja, aber es wird aus, ich sage jetzt mal, persönlichen Gründen einfach jetzt im nächsten Jahr werde ich nicht teilnehmen, aber ich hoffe, dass sich die Gelegenheit bald mal wieder ergibt, aber im nächsten Jahr bei mir jetzt einfach aus persönlichen Gründen nicht. Obwohl ich Bock hätte.
Okay. Letztes Wort. In ganz kurzen, prägnanten Sätzen, was würdest du einem potenziellen Interessenten, der da teilnehmen möchte, raten?
Also mir hat im letzten Jahr eigentlich, ich sage jetzt mal, unser Video geholfen. Da war ich ja noch nicht dabei, aber die beiden Videos, die gemacht worden sind vom Team, helfen, finde ich, so, um eine Vorstellung zu bekommen, was da einen auf uns, auf einen zukommt. Sicherlich sollte man konditionell als auch technisch gut trainiert sein, weil die Transalp halt nicht ohne ist. Und während des Rennens auch einfach gut vorbereitet sein, sich gut zu versorgen, also gut während des Rennens zu essen. Das sind so die Sachen, die ich am wichtigsten halte. Und um die Stimmung nach oben zu halten, ist es natürlich schön, wenn man das in irgendeiner Form mit anderen Leuten zusammen macht. Ob man das im Zweierteam fährt oder ob vielleicht jemand aus der Familie oder aus dem Freundeskreis dabei ist und einen vielleicht auch nur am Streckenrand unterstützt. Also das sind sicherlich Dinge, die eine Transalp zum Highlight machen.
Ja, das war Gordon. Und zum Schluss haben wir noch den Björn als in diesem Fall letzten Interview-Gast gehabt. Und was Björn widerfahren ist, ist spannend. Er ist auch als Einzelfahrer unterwegs gewesen. Und wie es ihm als Einzelfahrer ergangen ist, er war die letzten Jahre auch als Teampartner von Reini unterwegs. Diesmal ist es da nicht zugekommen. Das wird er uns jetzt erzählen. Und hören wir mal rein.
Hallo Björn. Hallo Thomas.
Schön, dass ich dich hier im Podcast begrüßen darf.
Ja, das ist, freut mich auch.
Ein kurzer Abriss der Abenteuerwoche Bike Transalp 2025 steht an. Und ja, ich freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, hier kurz so ein bisschen deine Eindrücke und deine Emotionen auch mit uns und mit anderen vor allen Dingen zu teilen.
Ja, das mache ich gerne. Ich muss aber gleich korrigieren, du hast gerade 2025 gesagt. Ich hoffe, wir sprechen über dieses Jahr.
Ja, kannst du mal sehen. Ich meine natürlich 2024. Ja,
wunderbar.
Das, die Transalp, die jetzt gerade so, ja, wie lange ist es her? 4 Wochen ungefähr.
Also gefühlt ist es schon ganz schön lange her. Und de facto ist es eigentlich noch nicht so lange her. Aber man könnte sagen, wenn man denn nochmal teilnehmen wollen würde, dann könnte man fast schon das Zentimetermaß wieder rausholen.
Ja, gewissermaßen ist das richtig. Aber der neue Termin steht ja noch nicht fest. Genau. Ja. Und ja, es war wieder ein großes Abenteuer, was wir alle miteinander erlebt haben. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, wie viele Transalp ist es gewesen?
Das war meine 4. Die erste war 2017. Da sind wir auch schon zusammengefahren, wir beide. Dann habe ich meine erste Coffee and Chainrings Teilnahme zusammen mit Donato gemacht.
Ach ja.
Dann bin ich letztes Jahr mit Rainer zusammengefahren und dieses Jahr bin ich als Einzelstarter gefahren. Und jetzt ist auch erstmal gut, glaube ich.
Also das erste Mal jetzt in 2024 komplett auf dich alleine gestellt.
Genau.
Als und zuvor zweimal mit Reini, einmal mit Donato, wobei mit Donato damals ja auch, ich glaube, die 5. war es, wo er aussteigen musste, verletzungsbedingt, oder war es die 4., ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, ich glaube, es war die 4., die 5. habe ich dann ausgesetzt und die beiden letzten Etappen bin ich dann zusammen mit Reini und Mr. Wade gefahren.
Genau. Man kann also sagen, du hast auch schon recht großen Erfahrungsschatz, was Transalp angeht und natürlich insbesondere auch was Etappenrennen oder generell Marathonrennen angeht. Hattest du bestimmte Erwartungen im Vorfeld, die du an dich selbst und an die Woche Transalp gestellt hast? Wie bist du da reingegangen?
Also ich gehe immer ganz ohne Erwartungen in sowas rein, weil es ja sowieso immer anders kommt, als man sich das gerne wünscht oder was man selber von sich selber erwartet. Deshalb, wie gesagt, ohne Erwartungen, ohne große Ziele. Das über allem steht Spaß haben und verletzungsfrei ankommen. Und so gestalte ich das dann auch. Ich habe dieses Jahr zweimal stärker mit mir gehadert und musste zum Weiterfahren überredet werden. Zum Glück hat das geklappt. Sonst hätte ich einige Sachen nicht mehr erlebt und wäre vor allem auch nicht als Finisher angekommen. Das wäre ein bisschen schade gewesen. Insofern toll, dass ich überredet wurde.
Jetzt bist du aber auch keiner, der da fährt und unter Ferner liefen letzten Endes in einer Ergebnisliste auftaucht und wird dann so eine Erwartungshaltung an dich selbst oder so ein Ziel unterwegs gegebenenfalls auch angepasst, wenn du siehst, okay, es lief jetzt 2, 3 Etappen ganz gut und ich will mal gucken, ob ich da das so auch halten kann oder gegebenenfalls verbessern kann oder ist dir das im Prinzip Schnuppe?
Also es ist mir tatsächlich im Prinzip Schnuppe. Ich möchte nur nicht, also ein gewisser Anspruch ist schon da, aber der ist nicht an eine Platzierung gekoppelt, sondern da geht es ausschließlich um mich selber, ob ich mit mir zufrieden bin oder nicht. Und das war ich dieses Mal grundsätzlich schon. Ich hätte mich noch mehr gequält, das kann ich jetzt schon sagen, an einigen Stellen, wenn ich nicht für mich alleine gefahren wäre, sondern wenn Reini mich zum Beispiel gezogen und getriezt hätte. Dann, das ist meine Quintessenz aus diesem Experiment Einzelstarter, dass ich persönlich im Team besser funktioniere.
Weil du dann dich mehr pushen kannst, ja. Weil du einen Teampartner hast, ja. Dem du irgendwo was schuldig bist im weitesten Sinne, ja. Oder okay, also du fühlst dich eher unter Druck gesetzt mit Partner und das motiviert dich dann auch.
Ja, unter Druck gesetzt ist das falsche Wort. Die Motivation ist deutlich höher. So kann man das so sagen, ja.
Also ich persönlich empfinde es ja auch nicht als selbstverständlich, wenn man bei so einem 7-tägigen Rennen, insbesondere also jetzt speziell die Transalp, dann am ersten Tag losfährt, dass man von ausgehen kann, dass man auch erfolgreich finisht, sondern das ist ein Geschenk.
Richtig.
Das muss man sich erarbeiten. Und du hast jetzt gerade einen Aspekt mit reingeführt, der jetzt gar nichts mit technischem Defekt oder mit Sturz zu tun hatte, aber du warst zweimal kurz davor, hast das auch schon offen kommuniziert gehabt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, bis hierhin und jetzt bin ich aber fertig damit. Und du hast dann aber den Weg gefunden, dich von außen motivieren zu lassen, wo ich ja weiß, dass das auch gar nicht so einfach manchmal bei dir ist. Und hast dann aber weitergemacht. Was ist da passiert?
Das kann ich nicht in Worte fassen. Ich würde sagen, ich habe mich überzeugen lassen, doch weiterzufahren und mich da eben nicht auf den Stuhl zu setzen und mich dann durch die Gegend kutschieren zu lassen.
Und der Auslöser zu sagen, okay, ich bin jetzt hier an einer Grenze angelangt und ich mache nicht weiter. Was gab es da ein Ereignis oder ist ein Vorkommnis oder war es einfach
Ja, ich hatte schlicht
ein Moment,
kein.
der schwer war?
Ja, ich hatte schlicht. Das erste Mal war nach der Auffahrt zum Gavia. Das war mir irgendwie zu lang. Ich habe schlecht gesessen. Ich hatte einen Sitzpickel. Das hat wehgetan. Mir hat der Rücken wehgetan. Ich hatte irgendwie keine Lust mehr. Und dann wusste ich auch nicht, was noch auf mich zukommt. Also, es war eine mentale Geschichte, weil ich so ein bisschen Horror vor dem Gavia hatte. Das war ja nicht unbegründet, wie man dann im Nachhinein festgestellt hat.
Ja, gehen wir gleich nochmal drauf ein, auf den Trail, ne? Genau.
Das spielte alles eine Rolle. Und dann habe ich aber schon gedacht, dass es auch doch tatsächlich doof wäre, jetzt hier im ersten Drittel quasi die Segel zu streichen.
Wer hat dich dann animiert, motiviert weiterzumachen?
Alle, die da standen.
Okay, also das war oben auf dem Gavia, wo wir auch eine persönliche einen Service Point angerichtet hatten und dann waren ja Teammitglieder da.
Genau.
Ich weiß gar nicht, ob wir uns da oben auch begegnet sind. Ich
Nee.
glaube ja.
Ich glaube, wir haben uns nicht gesehen. Also dein Vater war da und Nicole war da und Mira war da. Und die haben jetzt nicht auf mich eingeredet, das kann man nicht sagen. Aber die haben mich einfach überzeugt, nochmal
Ja, okay.
weiterzumachen.
An der Stelle warst du ja auch nicht der Einzige, der einen schweren Moment hatte. Das werden wir hoffentlich bei einem anderen Interview auch nochmal mit der Uli besprechen. Das ganz spannend sein wird. Genau. Aber ja, du hast weitergemacht. Genau. Und deine Vorbereitung im Vorfeld, gab es da irgendwas Außergewöhnliches? Du warst aber nicht krank, sondern du hast trainiert wie immer und es ist alles so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast, ne?
Ja.
Im Vorfeld.
Ja, also ich bereite mich auch grundsätzlich nicht speziell vor, sondern ich fahre ja, weil ich Spaß daran habe. Und dann kommt die Vorbereitung quasi als Nebenprodukt dabei raus.
Steigen wir mal in die Strecke als solches ein. Wie hat dir die diesjährige Streckenführung, die Etappenauswahl gefallen, die ja im Vergleich zum letzten Jahr, wo du ja auch, warst du auch dabei? Ja,
Ja, ich
ne?
war
Warst du auch
dabei.
dabei? Da gab es ja Ähnlichkeiten.
Es gab große Ähnlichkeiten sogar. Und das kann man gut oder nicht so gut finden. Ich fand es grundsätzlich ganz gut. Ich hätte mir aber eigentlich auch gewünscht, dass wir nochmal in einen anderen Teil der Alpen gekommen wären. Aber das muss man dann irgendwie anderweitig nachholen. Also ich fand die Strecke insgesamt gut, bis auf zwei, drei Ausreißer, die mir überhaupt nicht gefallen haben.
Zwei, drei Ausreißer. Was hast du denn da? Einmal wahrscheinlich der Trail von Gavia
Genau.
und zweite Geschichte.
Die zweite Geschichte war eigentlich schon der, ich habe vergessen, der war der Spin Trail. Der hat mir dieses Jahr überhaupt nicht gefallen. Der lief letztes Jahr besser und ich kann nicht erklären, warum es dieses Mal überhaupt nicht funktioniert hat. Dafür haben wir ja ein paar andere schöne Flow Trails bekommen. Die waren toll und alles andere war auch gut. Das Wetter war Bombe. Da haben wir richtig Glück gehabt dieses Mal. Nur der Gavia, da hätte man wirklich drauf verzichten können.
Ja, genau, der Trail, der Signature Trail der Transalp 2024 im Vorfeld als der schwierigste Trail der Transalp der diesjährigen schon tituliert vom Streckenchef. Und dann kam er auch tatsächlich. Wie viel bist du gefahren? Wie viel bist du geschoben? Wie fandst du es?
Ich habe maximal 10% gefahren und den Rest habe ich geschoben mit vielen anderen um mich herum, die alle geschimpft haben wie die Rohrspatzen. Und wenn Marc Schneider in dem Moment da gewesen wäre, dann hätte er das, glaube ich, nicht überlebt.
Ja, da gab's im Nachgang ziemlich kontroverse Diskussionen, genau.
Also es war schon krass, es war schon wirklich krass. Ich weiß nicht, also ich bin von einigen E-Bikern überholt worden, die sich auch schwer getan haben, die aber deutlich mehr gefahren sind, natürlich. Aber die haben sich an einigen Stellen auch einfach weggepackt. Und das war mir viel zu gefährlich, an den allermeisten Stellen. Deshalb habe ich lieber geschoben.
Gibt es denn über die Woche gesehen noch andere persönliche Strecken-Highlights? Jetzt hast du zwei schwierige Situationen geschildert mit dem Spin und dem Gavia Trail. Ist dir irgendwas in Erinnerung, wo du sagst, boah, das werde ich mein Lebetag nicht vergessen, im positiven Sinne?
Ob ich so ein gutes Gedächtnis habe, das weiß ich nicht, weil das ja auch überlagert wird häufig von anderen schönen Dingen. Aber ich fand den Flow Trail, ich weiß jetzt nicht mehr, an welchem Tag das war. Ob das am dritten Tag war, als er von Nauders losfuhr, und ich meine ja, ich weiß auch leider den Namen nicht. Es tut mir echt leid, aber es war ein schöner Flow Trail. Danach kam noch ein schöner Flow Trail. Die haben mir ganz gut gefallen. Und die Strecke insgesamt hat mir grundsätzlich auch gut gefallen. Es war jetzt nichts dramatisch Schwieriges, bis auf diese zwei Sachen. Man konnte alles gut fahren. Und wie gesagt, wir hatten halt Bombenwetter. Damit lebt und stirbt das ja immer, meiner Meinung nach.
Das hast du eingangs schon gesagt, mit großen Erwartungen bist du gar nicht dran gegangen. Aber letzten Endes, wenn wir ein Fazit ziehen wollen, wie fällt dein Fazit aus?
Also wir hatten eine sehr schöne Woche mit allen Beteiligten. Wir haben zwei, drei Sachen, wo sich Leute durchkämpfen mussten. Das hat ja zum Glück auch geklappt. Und die Leute, die nicht mehr fahren konnten, ich denke jetzt besonders an Ümit, der hat ja trotzdem das Beste aus der Situation gemacht. Er hat sich ja also als Spaßvogel rausgestellt. Das hatte ich vorher gar nicht so gedacht. Das war einfach eine tolle Woche. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass das alles so harmonisch funktioniert immer. Besonders wenn man mit so vielen Leuten aufeinander hockt. Und wir waren ja, wie viele Leute waren wir? 20 Leute waren wir. Da würde man ja eigentlich erwarten, dass da mindestens einer dabei ist, der nicht so richtig mitspielt. Aber es war überhaupt nichts. Es war alles toll. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Würdest du wieder teilnehmen? Wirst du wieder teilnehmen?
Ich würde, aber nächstes Jahr nicht. Nächstes Jahr muss ich mal was anderes machen.
Okay. Und einem potenziellen Teilnehmer, der mit dem Gedanken spielt, mache ich das mal, nehme ich mal teil, ich hadere noch mit mir, was würdest du dem raten?
Ich würde ihm raten, ordentlich viel Fahrrad zu fahren vorher und das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Also so 8 Stunden Training in der Woche sollten es schon sein, besser noch ein bisschen mehr. Und natürlich, je nachdem, wo man so wohnt, muss man auch richtiges Gelände einbauen. Sonst hat man nicht so viel Spaß auf den Trails.
Hinsichtlich Material ist aufgefallen, dass es Menschen gab, die sehr sportlich sind und aber ihren Fokus eher auf Rennrad haben. So habe ich das in Gesprächen auch mitgekriegt, die sich übersetzungsmäßig, materialmäßig komplett verhauen haben, weil sie die Transalp als solches, die Mountainbike Transalp, die es ja ist, dann komplett unterschätzt haben. Mhm. Was würdest du den Menschen, den potenziellen Teilnehmern raten, materialtechnisch? Wie sollten sie sich aufstellen in aller Kürze?
120 mm Fully, ordentlich breite Reifen und eine Übersetzung von, sagen wir mal, 30, maximal 32 vorne und hinten 50 oder 52. Weil es ja auch mal lange berghoch geht und mitunter auch steil wird. Wenn man dann keinen Rettungsring mehr hat, dann wird das richtig schwierig. Und natürlich braucht man eine Dropper-Post. Das ist auch ganz wichtig.
Das sehe ich auch so. Vielen Dank, Björn. Wir lassen von uns hören. Du lässt von dir hören. Die Projekte für nächstes Jahr wachsen so langsam in unseren Köpfen heran, aber die Saison ist noch nicht vorbei. Und ja, wir werden sehen, was nächstes Jahr entsteht.
Ja, vielen Dank. Man hört ganz deutlich, Teampartnerschaften bei der Transalp birgen enorme Vorteile in sich. Man kann sich gegenseitig motivieren. Dem Björn hätte es nach eigenem Kundtun gut getan, wenn er einen Partner gehabt hätte. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir ja mit der großen Coffee & Chainrings Familie am Start gestanden haben und ihn aufgefangen haben im Kollektiv, hat er es dann tatsächlich am Ende auch geschafft, die Transalp als Solofahrer trotz Motivationsproblemen, wo er selbst nicht weiß, wo die hergekommen sind, erfolgreich zu finishen und sich das Trikot in Arco abzuholen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und damit sind wir dann auch quasi schon am Schluss der 5. Etappe und damit unseres diesjährigen Transalp-Rückblickes. So wie es aussieht, wird es nächstes Jahr keinen Rückblick geben. Wir sind gespannt, wie wir uns aufstellen für nächstes Jahr, was unser Jahreshighlight werden wird. Es gibt schon die ein oder andere Strömung, in welche Richtung es gehen kann. Ob es eine große Veranstaltung wird mit so vielen Coffee & Chainrings Teilnehmern, Mitgliedern wie in den letzten Jahren bei der Bike Transalp, das wissen wir noch nicht. Aber wir können euch jetzt schon sagen, es wird das ein oder andere Etappenrennen in jedem Fall vom Team bestritten werden. Wir freuen uns drauf. Wir sind auch schon in den Vorbereitungen. Es wird definitiv im Frühjahr losgehen und wir werden darüber berichten. Und darüber hinaus werden wir jetzt nach der Sommerpause, denke ich, auch wieder regelmäßig im gewohnten 2-Wochen-Rhythmus versuchen, euch mit unseren Themen mitzunehmen. Wie ich das vor der ersten Etappe ja auch schon mal anklingen lassen habe, haben wir das ein oder andere Event bestritten und darüber lässt sich natürlich auch trefflich hinterher diskutieren und die Erlebnisse austauschen. Bis dahin, liebe Grüße an alle da draußen. Wenn ihr Themen für uns habt, die wir bearbeiten sollen, wenn ihr uns unterstützen wollt, gebt uns ruhig ein paar Sterne, am besten 5. Ihr hört uns bei Spotify. Ihr könnt uns über unsere Homepage hören oder bei den gängigen Podcast-Portalen. Falls euch irgendwas auf der Seele brennt, dann könnt ihr auch direkt Bemerkungen an uns schreiben. Wir versuchen alles zu beantworten. Wir sind wieder da und mit diesen Worten verabschiede ich mich an dieser Stelle und hoffe, dass euch unser kleiner Rückblick gefallen hat. Macht's gut und auf Wiederhören.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.